Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. €9.000 Sozialhilfe für eine Familie aus Syrien in Wien. Dieser Fall lässt in Österreich gerade die Wogen hochgehen. Die FPÖ ortet einen Skandal der Sonderklasse und auch die neue Bundesregierung ortet Handlungsbedarf. Was steckt genau hinter diesem Fall und wie gerecht ist Österreichs Sozialsystem? Darum geht's heute. Alexander Pollack, Sie sind Sprecher von SOS Mitmensch. Ich zitiere, syrische Familie kassiert 9.000 €. Das titelt die österreichische Boulevardzeitung Die Kronenzeitung vor wenigen Tagen. Was will die Zeitung denn hier herausgefunden haben?
Also es handelt sich tatsächlich um einen sehr, sehr ungewöhnlichen Fall, nämlich um eine Familie mit einer Haushaltsgröße, die es so in Österreich fast nicht gibt. Also es geht hier wirklich um eine Handvoll Familien, die so groß sind. Konkret in dem Fall geht es um 13 Personen, die staatliche Leistungen erhalten im Rahmen der Mindestsicherung und wo insgesamt aufgrund dieser sehr, sehr ungewöhnlich großen Haushaltsgröße ein großer Betrag auch zustande kommt.
Das sind insgesamt 11 Kinder und 2 Erwachsene. 9.000 €, das ist sehr viel Geld. Und da geht es um eine syrische Familie, schreibt eben die Krone beispielsweise. Auch der Standard hat darüber berichtet. Das ist aber ein Betrag, den theoretisch eine österreichische Familie genauso bekommen könnte, oder?
Ja, es ist der reguläre Mindestsicherungsbetrag, wie in Wien ausbezahlt wird. Und da gibt es keine Differenzierung nach Staatsangehörigkeit, sondern es gibt ganz konkrete Regeln, wer die Mindestsicherung erhalten kann. Und diese Familie erfüllt diese Regeln.
Woraus setzen sich diese Werte genau zusammen? Welche Zuschüsse etc. fließen da alle mit rein, dass man auf 9.000 € kommt? Können wir das ein bisschen aufdröseln?
Also offenbar sind 6.000 € davon aus der Mindestsicherung und der Rest dürfte Familienbeihilfe sein.
Familienbeihilfe, also das, was ja auch jedes Kind kriegt, auch wenn man nicht in der Mindestsicherung drin ist, oder?
Genau.
Die Bundeshauptstadt ist ja da grundsätzlich deutlich großzügiger, was Sozialleistungen betrifft, als andere Bundesländer. Inwiefern? Das ist ja immer wieder ein Vorwurf, den man aus den Bundesländern hört.
Also in Wien ist eine Besonderheit, dass Kinder keinen degressiven Mindestsicherungssatz haben. Das heißt, jedes Kind erhält gleich viel. In anderen Bundesländern ist es so, dass es eine Staffelung gibt und dass Familien mit mehreren Kindern dadurch langsam dann weniger erhalten.
Ist das sinnvoll?
Also die entscheidende Frage ist, wie schafft man es, dass so eine Familie gut über die Runden kommt, dass die Kinder zurechtkommen, dass sie nicht ins Elend abgleiten. Und da gibt es bis jetzt in Österreich keine wirkliche Evaluierung dazu, welche Leistungen da am besten helfen. Jedenfalls ist es nicht so, dass man sagen kann, die Leistungen in Wien sind per se falsch. Es ist eben ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall, dass ein Haushalt mit so vielen Kindern da ist. Und man muss auch sagen, wenn es mit der staatlichen Leistung tatsächlich gelingt, dass die Kinder halbwegs gut aufwachsen können, dann ist diese Leistung Gold wert. Weil wirklich teuer wird es, wenn das nicht gelingt. Also wenn die Eltern an dieser großen Herausforderung scheitern, wenn die Kinder dann eventuell in Betreuungseinrichtungen kommen müssen, das kostet den Staat und die Gesellschaft dann wirklich sehr, sehr viel.
Wir haben es gerade schon angesprochen, Wien hat dieses degressive Modell nicht. Das bedeutet, dass ab dem dritten oder vierten Kind, je nach Bundesland, die Beträge niedriger werden, die pro Monat ausgezahlt werden. Da gibt es auch Experten, die sich beispielsweise für dieses Modell aussprechen. Die AMS-Chefin Peter Draxl beispielsweise, sie meint, dass ab dem dritten oder vierten Kind die Kosten nicht mehr so hoch steigen würden wie beim ersten oder beim zweiten. Können Sie das bestätigen? Woran liegt das?
Also man kann schon davon ausgehen, dass es gewisse Synergieeffekte gibt. Aber zugleich ist es auch so, dass etwa die Wohnungsgrößen deutlich anwachsen, natürlich mit der Anzahl der Kinder, dass das dann auch deutlich höhere Kosten sind, die da anfallen. dass man auch schauen muss, dass man die Kinder gerecht behandelt. Das heißt, die Eltern können dann nicht einfach nur ein Kind mit einem Fahrrad ausstatten und die anderen Kinder nicht. Also jede und jeder, die Kinder haben, auch nur ein, zwei oder drei Kinder, weiß, wie unglaublich schwierig das ist, was für eine Riesenherausforderung das ist. Und eben bei 11 Kindern ist das eine unglaubliche Herausforderung. Und für eine geflüchtete Familie ist diese Herausforderung noch einmal größer, weil diese Familie in Österreich auch kein Rundum-Netzwerk hat, kein Freundesnetzwerk, kein Familiennetzwerk, das sie unterstützt. Und insofern ist da staatliche Unterstützung ganz, ganz wichtig.
Wie will man denn verhindern, dass bei 9.000 Euro tatsächlich so etwas wie die Suche nach einem Job überhaupt stattfindet? Denn in der regulären Arbeitswelt werden 9.000 Euro netto de facto kaum möglich sein. Das sind Beträge, von denen wir beide wahrscheinlich auch träumen würden.
Das ist in der Tat sehr, sehr viel Geld. Und deswegen gibt es auch für arbeitende Menschen die Möglichkeit, auf die Höhe der Mindestsicherung aufzustocken. Und ein Job hat dennoch Vorteile. Und zwar genau drei Vorteile, nämlich erstens, man bekommt das Einkommen nicht nur 12-mal im Jahr ausbezahlt wie bei der Mindestsicherung, sondern 14-mal im Jahr. Zweitens zahlt man in die Pensionsversicherung ein, das heißt, man schützt sich mit einem Job auch vor Altersarmut. Und drittens ist es so, dass irgendwann einmal die Kinder volljährig sind und ausziehen und dementsprechend das, was man über die Mindestsicherung erhält, sehr, sehr stark dann runtergeht. Und auch da schützt man sich mit einem Job vor diesem Moment, dass man nämlich weiter ein Einkommen hat, weiter 14 Mal im Jahr Einkommen erhält. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass es in diesen ganz, ganz seltenen Fällen, wo es um so riesige Haushalte geht, die Möglichkeit der Aufstockung auf die Mindestsicherung gibt. Und ein Job macht da durchaus noch Sinn, auch wenn es tatsächlich ganz, ganz schwierig ist, einen Job zu finden, speziell wenn nur eine Person arbeitet, weil die andere Betreuungspflichten hat, der so, so viel Geld einbringt.
Weiß man in diesem Fall, der gerade durch die Medien geht, ob entweder die Mutter oder der Vater berufstätig sind und aufstocken oder sind beide arbeitslos? Weiß man das?
Man weiß, dass sich die Medien nicht die Mühe gemacht haben, sich tatsächlich mit dieser Familie zu beschäftigen. Also es geht wirklich nur darum, etwas zur Schau zu stellen, einen falschen Vergleich herzustellen zwischen einer Durchschnittsfamilie in Österreich, die aus 2 bis 3 Personenhaushalten besteht, und einer Familie, die eben aus 13 Personen besteht. Also es wird hier ein falscher Vergleich gemacht. Dieser wird benutzt, um Stimmungsmache zu betreiben, um aufzuhetzen, aber nicht, um die wirklich einzig relevante Frage zu stellen, nämlich wie gelingt es, dass diese Familie gut zurande kommt, dass die Kinder nicht ins Elend abrutschen, dass die Kinder eine Bildungschance haben. Das sind die Dinge, die eigentlich der Gesellschaft was zurückbringen. Und wenn das scheitert, dann wird es, wie gesagt, wirklich teuer.
Versuchen wir es noch einmal, diese tatsächlichen Fragen zu stellen, wie Sie es einfordern. 9.000 Euro sind eine Zahl, die man ja als Headline sehr gut verwenden kann, auf eine Zeitung sehr gut draufdrucken kann. Aber wie viel Geld ist denn das tatsächlich, wenn man 13 Familienmitglieder hat? Es ist eine Anzahl von Menschen, die wir uns wahrscheinlich in einem Haushalt kaum vorstellen können.
Ja, ein bisschen besser vorstellbar ist es, wenn man eben 9.000 durch 13 dividiert, dann kommt man auf eine Summe, die liegt unter 700 Euro. Und 700 Euro ist ein Betrag, der keineswegs zu verachten ist, aber jetzt auch nicht ein Luxusbetrag für eine Person darstellt. Weil eine Person bekommt aktuell eben in der Mindestsicherung bis zu knapp 1.300 Euro, weil das Leben einfach Geld kostet, weil Wohnung Geld kostet, weil Essen Geld kostet. Wir haben jetzt die letzten Jahre eine hohe Inflation auch erlebt, die gerade für die Menschen in der Mindestsicherung große, große Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass eben Menschen, die in der Mindestsicherung sind, sehr oft in prekären Wohnverhältnissen leben, viel öfter als der Durchschnitt Schimmel in der Wohnung haben, dass die Kinder zum Großteil Urlaube nicht kennen, dass oft nicht einmal das Geld für Freizeitaktivitäten da ist. Das heißt, diese Menschen leben großteils unter sehr prekären Bedingungen und insofern tut es schon auch ein bisschen weh zu sehen, dass da dann Stimmungsmache betrieben wird, ohne dass eben die eigentlich relevanten Fragen gestellt werden, nämlich wie schafft man es, dass die Menschen ein würdevolles Leben haben?
Wie?
Indem man sowohl auf der finanziellen Leistungsebene als auch auf der Sachleistungsebene unterstützt. Also Sachleistungsebene ist auch nicht zu verachten, eben indem Kinderbetreuung angeboten wird, Beratung, Begleitung. Gerade bei 11 Kindern in einem Haushalt braucht es unterstützende Einrichtungen, die den Haushalt auch entlasten, weil wir alle wissen, wie herausfordernd es ist, eben Kinder beim Größerwerden zu begleiten und zu schauen, dass sie gut Fuß fassen können. Und darüber hinaus braucht es natürlich auch Geldleistungen, damit die Personen eben nicht in einer schimmligen Wohnung leben müssen, damit die Kinder in der Wohnung auch Raum haben. Weil wir wissen auch, dass zum Beispiel Bildungserfolg für Kinder, die in der eigenen Wohnung überhaupt keinen Lernraum, keinen Ruheraum, keinen Rückzugsraum haben, ganz, ganz schwierig ist. Und wenn wir da bei diesen Dingen sparen und die Kinder damit bei ihrem Bildungsweg behindern, dann kostet das den Staat und die Gesellschaft im Nachhinein unglaublich viel Geld.
Konkretisieren Sie das bitte ein bisschen für uns. Warum kostet das dann nachher mehr Geld?
Weil wir wissen, dass zum einen, wenn Kinder in Betreuungseinrichtungen kommen müssen, weil es die Eltern nicht mehr schaffen, sie gut durch den Tag zu bringen, dann kostet das viele, viele tausend Euro, weil eben diese Betreuungseinrichtungen teuer sind zu betreiben. Wir wissen, dass es teuer ist, wenn Kinder in der Bildung nicht so weit kommen, dass sie nachher eine Beschäftigung haben können und im schlimmsten Fall eventuell sogar in der Kriminalität landen, was auch extrem teuer für den Staat ist, sowohl finanziell als auch gesellschaftlich. Also es macht Sinn, sich zu überlegen, was braucht so eine ungewöhnliche Großfamilie, damit die Kinder und auch die Erwachsenen gut durchkommen.
Herr Pollack, Sie haben vorher schon angesprochen, dass Wien hier bei den Sozialhilfen anders vorgeht als die Bundesländer, dass es eben nicht dieses degressive Modell gibt. Es gibt ja immer wieder Kritik von einigen Parteien auch, dass das einen gewissen Pull-Faktor haben würde. Das heißt, dass Familien mit Kindern, die auf die Sozialhilfe angezogen sind, deswegen eher nach Wien ziehen würden und das Sozialsystem in Wien dadurch mehr belasten würden als beispielsweise in Linz, Graz etc. Ist da nicht was dran?
Es ist auf jeden Fall was dran, dass wir in Österreich kein einheitliches System haben, dass es auch leider den Versuch gibt, eben Herausforderungen auf andere Bundesländer abzuwälzen. Ich würde eher von Push-Faktoren sprechen, dass andere Bundesländer probieren, Leistungen so zu kürzen, und zwar wirklich so zu kürzen, dass die betroffenen Personen dann tatsächlich Existenzschwierigkeiten bekommen, damit sie eben diese Personen auch aus dem eigenen Bundesland rausdrängen. Und das passiert auch tatsächlich. Und in Wien ist es so, dass Wien von vornherein eine Pull-Stadt ist, die eine große Anziehungskraft hat, aufgrund der Infrastruktur, auch weil es hier Communities gibt, wo Leute, die neu ins Land kommen, ein bisschen Halt finden, der Halt, der ihnen oft fehlt zu Beginn. Und deswegen muss sich Wien auch damit beschäftigen, okay, wie schaffen wir es, dass diese Leute nicht im Elend landen? Und ich denke, Wien versucht mit den Leistungen, die sie auszahlen, genau dieses Elend zu verhindern, im Bewusstsein, dass eine Verelendung, gerade wenn auch Kinder betroffen sind, die Stadt und den Staat noch viel teurer kommt. Also eben diese finanziellen Leistungen, im konkreten Fall eben diese 700 Euro pro Person für eine 13-köpfige Familie, sind eben viel, viel weniger, als die Stadt zahlen müsste, wenn sie die Kinder zum Beispiel in Betreuung nimmt.
Das heißt, wenn die Kinder zu Pflegefamilien kommen müssten oder vielleicht tatsächlich in Jugend-WGs, was ja der Nachfolger von klassischen Jugendheimen etc. ist, das würde dann wirklich mehr kosten, meinen Sie?
Ja, also Pflegefamilien kosten schon mehr als 700 Euro und Krisen-WGs kosten viel, viel mehr. Also da sprechen wir dann schon von vielen tausend Euro im Monat, die der Staat pro Person ausgeben muss. Und noch dazu mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder und Jugendlichen dann gut auch später durchs Leben kommen. Das heißt, die Familie ist dann noch der beste Ort und auch, wenn man es so materialistisch betrachtet, der kostengünstigste Ort, wenn es gelingt, damit Unterstützung die Familien gut am Laufen zu halten.
Herr Pollack, trotzdem sprechen wir vielleicht auch ganz kurz über den sogenannten sozialen Frieden. Ich meine, das sind Zahlen, die wir uns schwer vorstellen können. Auf der einen Seite eben 11 Kinder zu haben, das ist, glaube ich, für sehr viele, auch für mich muss ich ehrlich sagen, sehr abstrakt, wobei ich habe kein einziges, also ist es natürlich nochmal speziell. Aber 9.000 Euro, wenn man das liest, 4.600 Euro war letztes Jahr, kurz vor der Jahreswende, ja auch ein großes Thema. Ist es nicht irgendwie auch verständlich, dass das Werte sind, die nicht nachvollziehbar sind, wenn man selbst arbeitet und vielleicht im Durchschnitt 2.000, 3.000 Euro verdient, dass das auch einen gewissen logischen Neid hervorruft?
Es ist absolut verständlich, dass das ungewöhnliche Werte sind, weil es eben eine vollkommen ungewöhnliche Haushaltsgröße ist mit 13 Personen. Und man sieht das offenbar einfach mit solchen Pauschalwerten Stimmungsmache zu betreiben und halt eben von den Fragen, um die es eigentlich geht, nämlich wie kommt diese Familie zurecht, was braucht die Familie, was brauchen die Kinder, um gut durchs Leben zu kommen, abzulenken, und zu sagen, die verdienen es eigentlich nicht, so viel vom Staat unterstützt zu werden. Was insofern noch einmal ein bisschen absurd ist, weil die gleichen Medien, die diese Stimmungsmache in die eine Richtung betreiben, machen auch zugleich Stimmungsmache in eine andere Richtung, nämlich dass sie sagen, hey, da gibt es die und die Person, die erhält Sozialleistungen und kommt damit nicht klar, weil eben die Teuerung so groß ist, weil die Mieten so hoch sind. Das heißt, auf der einen Seite besteht ein gewisses soziales Verständnis, auf der anderen Seite wird Stimmungsmache gegen genau die Menschen betrieben, die in prekären Lebenslagen sind.
Wo ist der Unterschied zu dem einen beschriebenen Fall und dem anderen?
Dass eine Trennlinie eingezogen wird, offenbar in Menschen erster und zweiter Klasse und geflüchtete Menschen, zumindest bei Teilen der Politik und bei Teilen der Medien, als Menschen zweiter Klasse gesehen werden, wo es offenbar nicht opportun ist, Empathie zu zeigen, sondern wo versucht wird, Neid zu schüren, aufzuhetzen und die relevanten Fragen nach dem Durchkommen durchs Leben nicht zu stellen.
Kommen wir vielleicht auf die politische Ebene. Die neue türkis-rot-pinke Regierung plant Änderungen bei der Sozialhilfe. Künftig soll die ja dann Sozialhilfe neu heißen und auch vom AMS einheitlich abgewickelt werden. Einheitlich bedeutet aber auch, korrigieren Sie mich da, wenn ich das falsch interpretiere, wohl keinen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Ländern.
Das sollte das Ziel sein, dass es eine einheitliche Sozialhilfe gibt, damit es eben weder zu Push-Aktionen kommt, wo versucht wird, Leute aus Bundesländern wegzutreiben, noch zu sogenannten Pull-Effekten, dass Leute sich dann in einem einzigen Bundesland sammeln. Und dazu muss ich sagen, grundsätzlich ist es vollkommen legitim, Sozialleistungen auch zu hinterfragen und zu schauen, sind sie treffsicher, sind sie von der Höhe, okay, passt der Mix aus Geld und Sachleistung? Aber die Frage dahinter muss immer sein, funktionieren diese Sozialleistungen für die betroffenen Menschen? Funktionieren diese Sozialleistungen dafür, dass die Gesellschaft stabil ist, dass sie nicht auseinanderbricht, dass Menschen nicht ins Elend abgleiten, nicht in die Kriminalität abgleiten, dass Kinder eine Bildungschance haben? Das sind die relevanten Fragen und diese Fragen sehe ich momentan in einem Großteil der Medienberichterstattung nicht.
Sie haben jetzt gesagt, das Ziel soll sein, dass die Kinder nicht ins Elend abrutschen, dass es nicht zur Kriminalität kommt. Was Sie nicht gesagt haben, ist, dass Sozialleistungen auch eine Überbrückung sein sollen, um wieder ins Arbeitsleben zu starten. Sollte nicht das auch ein Ziel sein, die Menschen wieder in Beschäftigung oder erstmals in Beschäftigung zu bringen, damit sie auch selbst wieder einzahlen können, was ja auch für die Budgetlage nicht unwichtig ist?
Selbstverständlich sollte das auch ein Ziel sein. Was allerdings nicht geht, ist zu sagen, wir probieren es möglichst billig in dem Sinn zu machen, dass wir Sozialleistungen unter ein Mindestniveau, das es braucht, um würdevoll zu leben, runterkürzen, um einen Teil der Leute ins Elend zu drängen, die es nicht schaffen, einen Job zu finden und andere in Jobs zu pushen. Das heißt, es braucht hier Maßnahmen, Leute in Beschäftigung zu bringen, die nicht zugleich Elend verursachen. Und das ist die Balance, die ein verantwortungsvoller Staat zu finden hat.
Was meinen Sie mit Jobs und Elend hier in Kombination, Niedriglohnsektor etc.? Oder wie kann man das verstehen?
Das kann man so verstehen, dass es nicht für alle möglich ist, auch einen Job zu finden. Es gibt Menschen mit Krankheiten, es gibt Menschen mit Betreuungspflichten. Über ein Drittel der MindestsicherungsbezieherInnen sind Kinder. Das heißt, wir sprechen in Wahrheit bei den Menschen, die Mindestsicherung erhalten, von circa, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber circa 2/3, die aus unterschiedlichen Gründen eben nicht in Beschäftigung kommen können, weil sie eben entweder zu alt sind, zu krank sind, Betreuungspflichten haben oder eben noch Kinder sind. Und das heißt, es geht um 1/3 der Mindestsicherungsbezieher und Bezieherinnen, wo man schauen muss, dass sie die nötige Ausbildung machen können, dass sie, wenn das notwendig ist, Sprachkurse belegen können und so Schritte in Richtung Job machen können. Und wie gesagt, wir dürfen uns auch nicht davon ablenken lassen, dass es ganz, ganz wenige Fälle von diesen Riesenhaushalten gibt, wo tatsächlich dann für die Eltern es sehr, sehr schwer ist, auch angesichts der Betreuungspflichten zugleich in den Jobmarkt hineinzukommen. Aber auch da ist es wichtig, den Eltern Ausbildungen zu ermöglichen und ihnen auch zu zeigen, dass sie davon profitieren, wenn sie in Beschäftigung kommen und dann in ihre Pensionsversicherung einzahlen, dann 14 Gehälter im Jahr haben. Das sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen sind.
Kommen wir noch einmal kurz zurück zu diesen Änderungen, die die neue Regierung hier plant. Es soll nämlich auch eine Wartefrist eingezogen werden für Zuwanderer von 3 Jahren, bis dann die vollständige Sozialhilfe oder Sozialhilfe neu, wie auch immer dann, zur Verfügung steht. Was soll das bringen und ist das vernünftig oder nicht? Was halten Sie davon?
Also das ist laut unserem Wissen rechtlich so nicht möglich, weil Asylberechtigte haben einfach den Anspruch auf die gleichen Leistungen wie Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Das heißt, rechtlich ist das nicht haltbar und es ist aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll, weil eben, wenn es darum geht, um das absolute Minimum, was es braucht für ein würdevolles Leben, dann ist es nicht in Ordnung und ist es auch vollkommen unsinnig, Familien, insbesondere Familien mit vielen Kindern, für 2 oder 3 Jahre von einem würdevollen Leben auszuschließen und zu sagen, ihr bekommt nur noch so wenig, dass ihr im Elend leben müsst, dass ihr vielleicht obdachlos werdet, dass ihr nicht durchkommt, dass eure Kinder massive Probleme kriegen. Das kommt eine Gesellschaft im Endeffekt sehr, sehr teuer und für die Betroffenen ist es natürlich ein Wahnsinn.
Mehrere Experten, vielleicht kann ich das noch ergänzen, haben hier bereits angemerkt, dass das wohl gegen geltendes EU-Recht verstoßen könnte und eventuell dann auch vom Verfassungsgerichtshof gekippt wird, wenn es denn tatsächlich in dieser Form kommt. Wir wissen es ja nicht, bislang ist es ja lediglich eine Ankündigung und noch nichts beschlossen. Was allerdings bereits beschlossen ist, Herr Pollack, ist, dass Sozialleistungen aufgrund der Budgetmisere, in der wir derzeit stecken, jetzt in der nächsten Zeit nicht an die Inflation angepasst werden. Man nennt das auch die Valorisierung der Sozialleistungen. Das heißt, die Sozialleistungen in Österreich, in welcher Form auch immer, werden also ohnehin in den nächsten Jahren weniger, weil sie nicht an die Inflation angepasst werden. Ist das bedenklich? Es gab es ja früher eigentlich auch nicht.
Das ist bedenklich. Also gerade in Zeiten der hohen Inflation ist das sehr bedenklich. Es gab da auch schon massive Kritik, etwa von der Caritas, vollkommen zu Recht. Und es wurde auch hingewiesen, dass gerade bei den Leistungen gekürzt wird, die die untersten finanziellen und Einkommensschichten erhalten, während die Leistungen, wie zum Beispiel der Familienbonus, der hauptsächlich Gutverdienenden oder sogar sehr Gutverdienenden zugutekommt, der wurde nicht angerührt und das ist vollkommen unverständlich.
Herr Pollack, vielleicht abschließend, schauen wir nochmal auf das große Bild, Ihre Einschätzung, auch aufgrund Ihres beruflichen Hintergrunds. Was muss ein Sozialsystem leisten in Österreich, um tatsächlich fair und auch zielsicher zu sein?
Ja, ein Sozialsystem sollte dafür sorgen, dass die Menschen halbwegs in Würde leben können, dass Kinder Chancen haben, dass niemand ins Elend abdriften muss, dass Menschen nicht obdachlos werden. Und ein Sozialsystem sollte natürlich schauen, möglichst wenig anfällig für Neid und Aufhetzung zu sein. Aber es ist nahezu unmöglich, ein System zu schaffen, wo man überhaupt keinen Neid schüren kann. Und gerade wenn man dann vollkommen unterschiedliche Haushaltsgrößen vergleicht, zum einen eine Durchschnittsgröße von 2 bis 3 Personen, zum anderen eine, wo 13 Personen leben, da funktionieren die Vergleiche vorne und hinten nicht mehr. Und natürlich muss ein Sozialsystem auch schauen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen, aber nicht um den Preis, einen Teil der Menschen ins Elend zu drängen.
Herr Pollack, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank.
Ich sage auch danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz hat neuerlich militärische Unterstützung für die Ukraine angekündigt. Reichweitenbeschränkungen für Waffen soll es keine mehr geben. Zur Erinnerung, zu Beginn des Krieges wollte der Westen der Ukraine keine weitreichenden Waffen liefern, um eine Eskalation zu vermeiden. Zweitens, nachdem ein Auto bei der Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist, geht die Polizei nicht von einem Terroranschlag aus. 27 Menschen sind ins Krankenhaus eingeliefert worden, mindestens 2 wurden schwer verletzt, darunter auch ein Kind. Der Fahrer, ein 53-jähriger Brite, ist festgenommen worden. Die genauen Hintergründe sind allerdings noch unklar. Und drittens, sollen Abgaben auf Trinkgelder in der Gastronomie abgeschafft werden? Das fordert zumindest WKO-Chef Harald Mahrer und auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Grundsätzlich ist Trinkgeld ja steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig. Bislang ist das aufgrund der schweren Prüfbarkeit über eine Pauschale geregelt worden. Jetzt, wo immer mehr elektronisch bezahlt wird, scheint das Geld auch in der Registrierkasse auf. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne an podcast@derstandard.at schicken. Ich bin Daniel Retschezecker, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.